der Podcast.
Folge 127, AfD vertraut Scholz.
Hallihallo und herzlich willkommen. Eine wunderschöne Vorweihnachtszeit wünsche ich euch hier live aus unserem Podcast. Wobei live ist ja auch bescheuert, aber live on tape und nicht mal das. Ich begrüße euch zur 127. Folge von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Zwinkernerweise in Berlin begrüße ich den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, und du bist Kabarettist aus Magdeburg.
So, und wir nehmen die letzte Folge, reguläre Folge, die letzte Live-Folge, live ist ja, also die, also ja, mein Gott, in diesem Jahr auf. Dann folgt nämlich 5 Folgen lang unser Jahresrückblick, also glaube ich, dass es 5 Folgen werden. Wissen wir ja noch nicht, weil
also
wir den noch nie aufgenommen haben.
Also wir sind nach wie vor der längste Jahresrückblick der Welt. Also 5 Folgen, genau, da kenne ich niemanden, der sowas macht.
Gut, die Folgen sind jeweils bloß eine Viertelstunde lang, aber immerhin 5 Folgen. Man muss ja bloß wissen, wie man splittet, und natürlich werden die Folgen nicht bloß eine Viertelstunde. Ja, das war eine ereignisreiche Woche, das muss man definitiv sagen. Fangen wir mit dem ersten, wie ich finde, wichtigsten Thema an, also was mich auch emotional am meisten ergriffen hat, und zwar das neue Kabinett in Brandenburg ist vorgestellt worden. Das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, also den Einzigen, den man da wirklich kennt, ist Dietmar Woidke, aber der RBB... Unser bezahlt, also man merkt einfach, die haben kein Geld mehr, weil die Gebühren werden jetzt nicht erhöht und jetzt müssen die an allen Ecken und Enden sparen, zum Beispiel bei Leuten, die Instagram-Posts machen. Ich habe euch mal was in den Shownotes verlinkt, das ist, naja, skurril wäre jetzt auch. Timmern, du bist drauf gestoßen.
Genau, also da wird, das ist ein Post, wo also im ersten Bild werden alle Minister so zusammen, also als zusammengeschnittenes Fake-Gruppenbild gezeigt. Und es sieht so aus, als wäre oben drüber ist so ein Raumschiff und die sind da ausgestiegen. Also ihr müsst es wirklich mal anschauen. Das ist skurril und von jedem ist ein Foto genommen, was nicht zu den anderen passt. Also das war, genau. Das war, glaube ich, die Grundregel. Also manche sind so klein, hier der Wirtschaftsminister Keller, der ganz links, der ist halt, das sieht man, also an der Kopfgröße sieht man, dass der natürlich anscheinend ja viel größer ist als seine Kollegin, die nebendran nur mit Kopf ist.
Naja.
Das ist so eine vom BSW, von der gibt es anscheinend noch nicht so viele Fotos. Die hat man
wahrscheinlich nur dieses eine.
Als Porträtfoto. Und dann, die stehen so, wie als ob sie auf einen zukommen. Und vorne dran, aha, Robert Krumbach, der Vizeministerpräsident, vorne links, der sieht aus, als wäre er People of Color, also dass man nicht mal irgendwie alles so, dass man nicht mal die Hautfarbe, das sind ja alles Weiße, die haben alle dieselbe Hautfarbe.
Also so viel zum Thema, müssen ja nicht immer Profis machen.
Ja, und es
aber wir haben
und dann klickt man weiter auf die einzelnen Minister und da kommt nochmal dasselbe Bild und die sind auch, wenn man da guckt man dann, die sind nicht mal ordentlich ausgeschnitten, also die sind irgendwie vor irgendeinem Hintergrund und ich meine, wenn Leute glatte Haare haben, dann ist es so wirklich sehr einfach, da drum rumzuschneiden. Das kann man auch ein Programm machen lassen, aber wie gesagt, der RBB lässt nur die allerbesten Leute an seine Posts. Und also guckt da mal durch. Ihr lernt gleichzeitig noch was über die Minister. Das ist ja auch was.
Genau, vor allem, wenn ihr nicht in Brandenburg wohnt, ist das hochspannend. apropos unwichtige Politikerinnen und Politiker. Es hat zum fünften Mal in Deutschland,
sechsten Mal,
ein Bundeskanzler eine Vertrauensfrage verloren.
Das klingt gestellt und zum vierten Mal verloren.
Das wollte ich sagen. Also war ich doch mit 5 gar nicht so schlecht.
Ich habe dich zu früh unterbrochen, aber es hat trotzdem nicht gepasst.
Er war mit 5 genau in der Mitte, passt doch. So, Olaf, wobei Vertrauensfrage verloren klingt ja immer so, als wäre das irgendwie unbeabsichtigt. Ich glaube, keine einzige Vertrauensfrage, die jemals gestellt wurde und verloren wurde, wurde unabsichtlich verloren. Dass der Bundeskanzler hinterher sagte, huch. Na gut, wie groß der Hass auf Olaf Scholz ist, sieht man ja tatsächlich, dass es die erste Vertrauensfrage ist, wo sich die Regierung gar nicht hätte enthalten müssen. Also sie haben sich auch nicht alle enthalten, aber das macht man immer aus Sicherheitsgründen, dass sich ein paar aus der Regierung enthalten, die Minister meistens oder so. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Der Hass im Bundestag auf Olaf Scholz ist so groß, ich wundere mich, dass sie ihn nicht mit Forken und Mistgabeln, und das ist das Gleiche, und Fackeln aus dem Bundestag rausgejagt haben.
Genau, also das ist tatsächlich zum ersten Mal so, dass die Mehrheit, die mit Nein gestimmt hat, die Nein-Stimme hat ja in dem Fall dieselbe Auswirkung wie eine Ja-Stimme, wie eine Enthaltung. weil man, der Kanzler braucht die Kanzlermehrheit mit Ja, und aber diesmal zum allerersten Mal mit Nein die Mehrheit stimmte, nämlich 394. Bei bisherigen, wie du gesagt hast, war das immer so, dass, also es war eigentlich immer so, dass es irgendeine Vorkehrung gab, damit man diese, damit man dieses Jahr nicht erreicht. Zum Beispiel gab es mal 1972, haben alle, die in der Regierung waren, dafür gestimmt für den Kanzler, aber die Minister oder Kabinettsmitglieder, fast alle, nicht teilgenommen an dieser Abstimmung. Und da das eine knappe Mehrheit war, reichte die locker aus. Bei Kohl 1982 haben sie sogar so gemacht, da hat fast niemand mit Ja gestimmt. Da haben sich alle enthalten und nur 8 Ja-Stimmen. Der Kanzler selber hat auch nicht teilgenommen. Also das war dann, ist dann die, ja, wenn man sich selber nicht vertraut oder nur sich mit Enthaltung stimmt, das ist natürlich auch fragwürdig. Aber 2005 war Schröder der einzige Kanzler, der tatsächlich mit Enthaltung gestimmt hat, bei sich selber. Und da war es so, dass...
weiß man das?
Das ist eine namentliche Abstimmung immer.
Ah, okay.
Ja. Und da war es so, dass so ungefähr die Hälfte der Koalition sich enthalten hat und die andere Hälfte hat dann... mit Ja gestimmt. Also das war ziemlich ausgeglichen. 151 mit Ja und 148 Enthaltung. Und jetzt bei Scholz war es so, da hat man die Lösung gewählt, die SPD ist geschlossen dafür und die Grünen enthalten sich geschlossen. Man wollte
mal wieder die Grünen.
Genau.
Mal wieder.
Und diesmal, zum allerersten Mal ist es auch vorgekommen, dass die Opposition, zumindest einzelne Mitglieder der Opposition, für den Kanzler gestimmt haben. Das gab es ja vorher auch noch nie.
Ich vermute, AfD-Politiker mit dieser spatenscheinigen Begründung unter Scholz, Scholz ist kein, da schicken wir keinen Taurus.
Genau, also das war der Grund, und mit allen anderen Sachen sind sie anscheinend einverstanden, die der Kanzler macht. Also da gibt es also 3 von der AfD, die noch Mitglied sind, und unter anderem Christina Baum, das ist eine dieser allerschlimmsten, also die spuckt nur Gift und Galle, und dann tatsächlich 2 ehemalige AfDler, nämlich Thomas Seitz, das war der nicht ans Coronavirus glaubt, aber Corona glaubte an ihn.
Genau.
Der da sogar auf der Intensivstation lag, und natürlich unser Freund mit der tollen Jacke, Robert Fahrle, wobei mir ist aufgefallen, der heißt ja auch Fahrle, also er muss ja Fahrer sein, Taxifahrer sein.
Oh Gott.
Nein.
Und ich fand schon H2 so schlimm.
Und Volker Wissing natürlich ist auch fraktionslos inzwischen, der war auch für die Regierung, ist aber nicht überraschend, der ist ja auch Teil dieser Regierung.
Und zwar mehrfacher Teil.
Genau. Und Enthaltung, das ist für mich die größte Überraschung, Alexander Gauland.
Ach.
Da weiß ich auch nicht, also der ist irgendwie...
Vielleicht hat er vergessen abzustimmen.
Nee, das ist ja tatsächlich... Also,
tritt der eigentlich nochmal an, weiß man das?
Nee, der tritt nicht mehr an. Gut, also das so zum Zustandekommen dieses Ergebnisses, ja, und ich finde es tatsächlich, wie du gesagt hast, auch ein sehr ungünstiges Instrument im Grundgesetz, zumindest wie es genannt wird, weil der Bundestag kann sich nicht selbst auflösen, das ist im Grundgesetz nicht vorgesehen. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, den Bundestag aufzulösen, nämlich diese Vertrauensfrage, die dann scheitert, und dann entscheidet der Bundespräsident nochmal für sich selber, oder halt vor einer Kanzlerwahl, wenn die nur im dritten Wahlgang und nur mit relativer Mehrheit passiert, dann darf der Präsident entscheiden, ernennt er jetzt den, der nicht die absolute Mehrheit erreicht hat, oder löst er den Bundestag auf. Und das gab es wiederum noch nie. Aber es gibt nicht, und das ist auch wieder so eine typische fadenscheinige Begründung aus der Weimarer Republik, gar kein Wahrheitsgehalt hat. Oh, das wird alles ganz schlimm, weil der Weimarer Reichstag, der hatte ja eben auch nicht die Macht, sich selbst aufzulösen, aber der Reichspräsident konnte einfach sagen, ja, ihr gefällt mir nicht, ihr geht jetzt nochmal zur Wahl. Das heißt, das Gegenteil, das ist wie mit der 5%-Hürde. In den Ende der 20er und Anfang der 30er Jahre lagen mehrere demokratische Parteien, nämlich zum Beispiel die DDP, die sich dann in Staatspartei umbenannte, unter 5%, aber nicht die totalitären Parteien, NSDAP, KPD und auch nicht die DNVP, die ja die Republik dann kaputt gemacht haben.
Genau.
Das heißt, nur dumme Bullshit-Begründungen für sowas. Und ich finde, natürlich sollte der Bundestag das Recht haben, sich selbst aufzulösen. Das haben ja fast alle Landtage, das haben ja auch fast alle anderen, zumindest in parlamentarischen Demokratien.
Das ist es ja de facto auch. Also darum verstehe ich auch nicht, warum denn nicht alle sagen, ja, okay, hier ist das Selbstauflösungsrecht, wir stimmen dafür, beste so. Dann stimmen eben alle gegen den Bundeskanzler, dann ist es halt so. Das ist doch fadenscheinig zu sagen, warum stimmt die SPD überhaupt noch dafür? Die wollen doch das auch. Das ist doch nur, irgendeinen Schein zu wahren, den sowieso jeder durchschaut.
Ja, und dann diese Berichterstattung, oh, Vertrauen verloren, Vertrauen verloren. Die Grünen vertrauen dem Kanzler ja trotzdem. Es war nur dieser Abstimmungstrick. Letztlich ist es ja so wie die wie alle drei vorher, 1972, 82 und 2005, eine auflösungsgerichtete Vertrauensfrage. Das einzige Mal, oder also 1972 und 2024 ist es ja tatsächlich so, dass die amtierende Regierung nicht die Mehrheit der Sitze hat und dadurch auch und trotzdem musste sie diese Verfahrenstricks noch anwenden, um uns sicherzustellen. Während 2005 und 1982 war der Kanzler jeweils, der hatte einfach Lust auf Neuwahlen. Aus verschiedenen Gründen. Schröder war am Ende und Kohl war am Anfang seiner Regierungszeit. Also
der wollte einfach einen legitimierten Bundestag haben.
Kohl so, damals. Und auch das könnte man sagen, das ist auch legitim. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht dann auch so bestätigt in beiden Fällen.
Okay, damit sind wir doch schon beim nächsten Thema. Sehr schöne Überleitung, Thiemann. Oder hast du noch was?
Nein.
Gut. Geh mal übers Bundesverfassungsgericht, weil es ist eine Änderung der Besetzung des Bundesverfassungsgerichts. Ich weiß nicht, beschlossen ist es noch nicht, ne? Aber es wird jetzt beschlossen.
Genau, also das steht heute auf dem Plan des Plenums, dass das Grundgesetz geändert wird. Also auf den letzten Metern der alten Wahlperiode will man doch nochmal dafür sorgen, dass nicht ein destruktives Drittel des Bundestages zum Beispiel Richterwahlen blockieren kann auf Ewigkeit und
Man muss das ja mal ganz kurz detailliert präzisieren, worum geht es hier eigentlich? Egal was passiert, und wenn die AfD irgendwann mit absoluter Mehrheit im Bundestag sitzt, sie kann nicht einfach beschließen, dass jeder Syrer hier auf offener Straße erschossen werden kann, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, dieses Gesetz ist widerstrebend der Verfassung. Das heißt, die Besetzung, und darum sind ja auch alle Trump zum Beispiel und auch alle Diktatoren der Welt, immer auch Polen, die Pinkelpiss-Partei, Entschuldigung, war ja immer darauf bedacht, das Verfassungsgericht konform zu besetzen mit den eigenen Leuten, um sowas zu verhindern. Und das, was jetzt passiert ist, ich habe heute Morgen das gelesen und habe so gedacht, ach guck, Kabarett kann ja doch was bewirken.
Denn, ach, du warst das?
Nee, ich nicht. Nein, diese ganze Idee mit der Besetzung, also auch die Verhinderung des dritten Senats zum Beispiel, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, das habe ich das erste Mal vor einem Jahr, ja, ich würde sagen vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, in der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt gesehen. Da haben die nämlich genau das, Klaus von Wagner und Max Uthoff haben genau, also von Wagner als Maximilian Krah, wo ich immer dachte, mein Gott, noch unsympathischer als er selbst kann man ja gar nicht sein, aber hat Herr von Wagner sehr schön gemacht, diesen widerlichen, schleimigen Drecksack. Und das meine ich positiv. Wie die das dargestellt haben, was die AfD, also dieses ganze Bundesverfassungsgericht, es kann die Besetzung mit zwei Drittel Mehrheit des Bundesrates oder des Bundestages entsprechen und dann kann und so. Und all das hat ein ganz, ganz, ganz kleines Problem. All diese Gesetze, die es im Moment gibt, um das Bundesverfassungsgericht zu schützen, all diese Gesetze kann man mit einfacher Mehrheit im Bundestag ändern. Das heißt, das ist wie, als ob ich ein übelst kompliziertes Schließsystem an meiner Tür anbaue mit sieben verschiedenen Schlössern und ineinander verzahnten. Aber für dieses ganze System gibt es nur einen Schlüssel. Und das ist so ein alter Bartschlüssel, wie wir früher Türen abgeschlossen. So kommt mir das vor.
Oder so eine Büroklammer, die man umgebogen hat. So.
Genau. Und das ändern die jetzt.
Ja, nee, also das, also so konkret nicht. Also es gibt ja das Grundgesetz, da stehen die grundlegenden Sachen drin. Und dann gibt es das Bundesverfassungsgerichtsgesetz und das ist halt ein einfaches Gesetz. Und da stehen bisher diese Sachen drin, die aber wichtig sind. Nämlich, dass man, wie du sagst, dass man keinen dritten Senat schafft, den man dann mit Richtern vollpackt und dem man dann Sachen zuweist. Also die haben ja Zuständigkeiten, der erste Senat ist im Wesentlichen, das ist auch, weicht manchmal ab, aber im Wesentlichen ist er für Grundrechtsfragen zuständig, es sind auch viel mehr. Und der zweite Senat ist im Wesentlichen für Staatsrecht, also für was weiß ich, ja, Wahlrecht oder so zuständig und oder für zum Beispiel die Schuldenbremse oder so. Und die, wenn man jetzt sagt, die Richter, die da drin sitzen, gefallen uns nicht, weil sie von den demokratischen Parteien aufgestellt wurden. Und wenn wir jetzt als AfD die Mehrheit hätten, würden wir sagen, dritten Senat, den packen wir mit einfacher Mehrheit, oder dann schreiben wir ins Bundesverfassungsgerichtsgesetz rein, dass neue Richter mit einfacher Mehrheit ernannt werden. Und dann hat man schon seine, ja, seine Verwässerung bzw. seinen eigenen Senat.
Genau.
Und das wird, also es wird ja das Bundesverfassungsgerichtsgesetz dadurch nicht aufgehoben. Es ist nur so, dass diese Regel mit der Zweidrittelmehrheit für alle Richter und mit dem, dass es zwei Senate gibt, dass die in das Grundgesetz wandern und dadurch nicht mehr einfach geändert werden können. Also das ist sozusagen, wie du sagst, dieses, dass man das, diese wichtigen Dinge, es gibt ja auch es gibt ja durchaus unwichtige Dinge, die im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drinstehen, dass die auch da drin bleiben, ist ja auch sinnvoll, aber dass man wichtige Dinge nochmal mit einem Vorhängeschloss absichert, ja.
Genau. Also, dass man zumindest 3-4 vernünftige Schlüssel braucht, um da ranzukommen, das zu ändern. Und, aber ich will sagen, ich habe das heute gelesen.
Ja.
Das war im Spiegel Online, so habe ich das gelesen. Ich sage, hä, das ist genau das, was Sie da beschreiben, haben Uthoff und Wagner vor 1,5 Jahren in der Anstalt gemacht, um eben vor einem Sieg der AfD zu. Also, da spielte. Irgendjemand spielte eine Richterin. Beatrice Richter, nee. Richter, die Tochter von, nee, Tochter von Beatrice Richter, wie heißt sie denn? Judith Richter. So, spielte die Richterin, eine, ja, besoffene Richterin, die ja gleichzeitig alleinerziehende Mutter war. Und die sagte, naja, mein Gott, das kann ja hier alles nicht passieren. Und dann fing halt die Demokratie, dargestellt von Max Uthoff, fing an, Maximilian Krah zu erklären, wie man die Demokratie wunderbar aushebeln kann, indem die genau das beschrieben haben. Man gründet einfach einen dritten Senat zum Beispiel und den kann man dann besetzen, womit man will. Und dann kann man sämtliche Zuständigkeiten vom ersten Senat in den dritten Senat schieben. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Wo dann immer wieder, warum erzählst du mir das? Ja, aber das ist eben Demokratie. Ne? Mhm.
Ja, also das war jetzt nicht die Anstalt selber, aber das haben die auch transparent gemacht. Es gibt den Verfassungsblock, wo sich Juristen, mit allerlei noch juristischerem Kram befassen. Und ich glaube, da ist das zum ersten Mal in die Öffentlichkeit getragen worden. Aber wie du sagst, es kann grundsätzlich jeder wissen. Und auch die AfD darf da solche Seiten aufrufen oder solche Sendungen gucken und wissen, wie man es machen muss, ja. Ein Teil dieser Änderung ist, ist zum Beispiel ja eine Blockademöglichkeit, also wenn die AfD jetzt ein Drittel der Sitze oder AfD und BSW ein Drittel der Sitze zusammenkriegen und man will, also man braucht ja diese Zweidrittelmehrheit und der Deal zwischen den demokratischen Parteien ist ja, oder sagen wir mal zwischen den Mitteparteien, weil die Linkspartei bisher auch noch nicht beteiligt wurde an diesem System, ist, dass man proportional besetzt, also die beiden Senate haben grob gesprochen drei von der Union, drei von der SPD und jeweils einen von FDP und Grünen. Und das wird sich auch auf Jahre hinaus wahrscheinlich nicht ändern. Damit man dann jeweils die Zweidrittelmehrheit für diesen Kandidaten bekommt. Trotzdem muss man sagen, wir haben jetzt hier einen, der für uns oder den wir wollen. Wollt ihr den auch? Und dann gibt es oft, das ist fast immer so, dass man immer den ersten verbrennt. Der erste Vorschlag ist immer für den Arsch. Und so ist es anscheinend auch diesmal. Ich habe das gerade nachgeschlagen. Also es gibt wieder einen Richter, der übrigens seit 1. Dezember schon in Rente sein sollte. Der ist nicht 12 Jahre drin gesessen, aber der ist jetzt 68 geworden. Das ist die Altersgrenze. Und theoretisch hätte man das ja auch im Kalender schon ahnen können und dem seinen Nachfolger schon vorher wählen können. Das ist nicht passiert. Und das wäre so einer, der für die Union jetzt fällig wird. Und da gibt es jetzt einen, den die anbringen und dann sagen die anderen, nee, den wollen wir nicht. Und natürlich wird es so sein, dass das in die kommende Wahlperiode wandert. Also der Herr, der eigentlich seinen verdienten Lebensabend schon feiern sollte, der muss da jetzt weiter amtieren. Und genau für solche Fälle gibt es in Zukunft die Möglichkeit, wenn das zu lang ist, es wird nicht ein Richter weniger geben, sondern der muss halt so lange weiterarbeiten, bis er nicht mehr kann. Und für solche Fälle ist vorgesehen, wenn der Bundestag zu lang trödelt mit einer Ernennung, dann wandert dieses Recht, also es ist ja zur Hälfte Bundestag, Bundesrat. Mhm. Es gibt immer, wenn man weiß, der eine Richter wurde vom Bundestag gewählt, wie jetzt dieser Josef Christ, der aussteigt, der heißt auch noch Christ, natürlich muss er von den Christdemokraten ernannt worden sein. Und dem sein Nachfolger ist dann automatisch auch wieder vom Bundestag. Und dann gibt es noch eine Zusatzregel, dass immer 3 von diesen 8 Richtern Bundesrichter sein müssen. Die dürfen also nicht einfache Anwälte oder so sein, sondern die müssen vom Bundesverwaltungsgericht oder was auch immer darüber wechseln. So, und diese Zusammensetzung ist klar. Und wenn die das raustrügeln, dann fällt dieses Recht einmalig der anderen Kammer zu, also in dem Fall dem Bundesrat. Mhm. Das ist eben auch sinnvoll, dass man sagt, wenn es in dem einen Gremium eine Blockade gibt, dann ist es trotzdem nicht so, dass es irgendwann keine Richter mehr gibt. Ja.
Genau. Ja, also ich halte die Wahrscheinlichkeit, also es ist ja immer, wenn man sich darauf vorbereitet hat, braucht man es nicht. Also ich hoffe sozusagen, also die Wahrscheinlichkeit, also es geht ja vor allem um diese Sperrminorität, die ja vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. AfD liegt ja jetzt in Umfragen irgendwo zwischen 15% und 20%. BSW im Moment knapp über einer 5%-Hürde, also weit weg, beide zusammen, wobei ich ja das BSW mit der AfD wirklich nicht in einen Topf werfen würde. Und ich bin ja auch der Meinung, Gysi hat das mal ganz interessant gesagt, wenn die Wahlen im September wären, also wenn keine vorzeitigen Neuwahlen, ausgerufen worden wären, dann wäre das BSW vielleicht gar nicht in den Bundestag eingezogen. Jetzt im Februar besteht die Chance tatsächlich. Egal. Auf jeden Fall sind die im Moment noch weit von einer Sperrminorität entfernt. Aber man weiß ja nicht, wie sich das hier entwickelt. Wenn zum Beispiel die Union wirklich so bescheuert ist, Schwarz-Grün zu machen, was gut fürs Land wäre, aber wirtschaftspolitisch wirklich auf jeden Fall besser wäre als das, was wir jetzt haben, und auf keinen Fall war irgendwas mit der FDP, zumindest nicht mit dieser FDP, kann ich mir vorstellen, dass es sich dann tatsächlich doch noch mehr enttäuschte Wähler von der Union abwenden. Wobei, ich weiß immer nicht so ganz genau, die Grünen als Hauptfeind haben, die wählen doch schon lange nicht mehr CDU, oder? Ich weiß es nicht.
Naja, das ist halt wie immer dieses populistische Geschwätz vom Söder. Das kann man alles machen, aber die Leute wählen dann die Partei, die es noch viel, viel ungehemmter sagen kann. Es ist wie mit Scholzens sogenanntem Friedenskurs, ja, da freuen sich die BSW und AfD, weil die dann sagen können, ja, wir sind ja noch viel konsequenter für das, was Scholz behauptet.
Und apropos widerlich und morgens aufstehen und erstmal in die Toilette kotzen. Hast du gehört, was Chrupalla gesagt hat?
Was?
Man muss doch jetzt bitte endlich mal anerkennen, dass Russland den Krieg gewonnen hat.
Oh, und er hat schon die nächste Party in der Botschaft mit Krenz und Schröder geplant. die drei kennen sich ja daher.
Es ist so widerlich, Alter.
Erstmal gratulieren. Erstmal sagen, ja, fairer Gewinner.
Ja.
Fairer Kampf, aber mein jetzt hat Russland gewonnen.
Wählt nicht die AfD, falls das jetzt zwischen den Zeilen immer noch nicht rausgekommen sein sollte, was wir hier... Stimmt. Ja, wählt bitte nicht die AfD. Ja. So.
Aber apropos BSW, wir haben es gibt eine Neuerung. Es gibt jetzt seit letztem Wochenende in allen Bundesländern endlich, haben sie es geschafft, nach einem Jahr haben sie endlich geschafft, Landesverbände zu gründen.
In allen Bundesländern?
In allen. Ja und nein, kann man sagen, mit Erwin Schrödinger zu sprechen. Also in Hamburg weiß man es noch nicht ganz genau.
Also der Landesverband hat sich gegründet, aber er ist vom Ehepaar Lafontaine-Wagenknecht noch nicht anerkannt.
Nee, also es war so, da war für letzten Sonntag eine Gründungsversammlung angesetzt in irgendeinem Gemeindehaus einer alevitischen Gemeinde, auch sehr sympathisch, muss man sagen, und die haben aber gesagt, ja, wir sind zwar unsympathisch, aber mit dem BSW wollen wir da auch nichts zu tun haben, und anscheinend hat es eine Privatperson angemietet, ohne denen zu sagen, was sie da machen wollen. Ja, da haben die Aleviten gesagt, nee, dann doch lieber eine Gangbang-Party oder was auch
genau,
immer.
Was da halt so passiert.
Aber ne? BSW wollen wir auf gar keinen Fall. Und die haben das gekündigt. So, jetzt war das so, jetzt gab es also da ein paar Leute, die das trotzdem gründen wollen, die haben dann einen Zettel an diese Tür gehängt, gesagt, ja, wir gründen uns trotzdem, bitte hier entlanglatschen, dann in dem Raum, da treffen wir uns. Und dann sind tatsächlich 7 Personen, und du weißt, im Vereins- oder Parteienrecht braucht man 7. Es waren 7 Personen, die dann diesen Verband gegründet haben. Und das war eben nicht geplant von Saarbrücken aus, sondern das soll dann nächsten, ja, am Samstag, glaube ich, jetzt stattfinden. Da haben sie einen Saal gemietet, der auch dann auch denen nicht gekündigt wird. Und Jetzt gibt es halt zwei, jetzt gibt es diesen einen und ab Samstag gibt es den zweiten Verband, der wahrscheinlich dann zahlenmäßig größer sein wird und auch von Gottes Gnaden anerkannt werden wird, von Sarah Wagenknecht persönlich. Und jetzt, der andere Verband ist ja dann trotzdem, die haben sich, ich weiß nicht, ob sie sich tatsächlich BSW genannt haben, aber Partei für Vernunft und Gerechtigkeit oder so.
So steht es in der Zeitung zumindest.
Ja, und die trotzdem sagen sie, sie sind ein Landesverband des BSW. Und wenn die jetzt zur Landeswahlleitung gehen und schon eine Liste abgeben, mit sich sieben Leuten drauf, und dann kommt jemand anders und gibt auch was ab, das hatten wir ja alles schon bei der AfD in Bremen, bei der letzten, genau, Bürgerschaftswahl 2023. Und dann weiß der Landeswahlleiter nicht, was ist da jetzt los? Ja, wem kann ich glauben? Und dass man niemandem glauben kann, ist ja erstmal ganz klar bei denen. Genau. Es kann also sein, dass diese Partei nicht zur Bundestagswahl zugelassen,
ja,
wird.
Ja, wobei ich das nicht glaube, weil das sind ja die sieben, die sich gegründet haben, sind ja die gleichen, die dann auch auf der Hauptwahlversammlung. Also das ist wahrscheinlich ein bisschen konfus und das wird sich aber schon regeln.
Ja, nee, aber die haben ja einen Landesverband gegründet und ein Schiedsgericht. Und das ist immer der Schlüssel. Die sagen, ja, wenn die Wagenknecht wenn die halt irgendwie denkt, wir seien nicht die Richtigen, dann soll sie mal beim Landesschiedsgericht, das es ja seit letzten Sonntag gibt, sich beschweren. Also, es ist wirklich so, das ist halt, das sind halt alles Querulanten. Wagenknecht ist eine Querulantin und dann hat sie wiederum Querulanten zweiten Grades, die jetzt gegen, genau, sie schießen. Und das ist nicht ausgemacht, dass die vom Landeswahlleiter komplett ignoriert werden. Und wenn der kann.
Das kann durchaus sein, ja.
Und der kann sich dann nicht, der kann nicht per Gutdünken entscheiden, ja, ihr nein, sondern dann sagt er, ich habe hier zwei Listen und ich lehne beide ab. Genau. Und das würde dann auch wiederum ein staatliches Gericht so bestätigen, weil das ja bei der AfD, wie gesagt, genau so passiert ist. Und das sind auch genau solche Typen gewesen, die dann sich gegenseitig mit Anwälten drohen und so weiter. Und am Ende reißt man sich gegenseitig. Und das ist halt bei solchen Leuten, das wollen die ja auch. Die wollen ja, dann wollen wir lieber keine einzige Stimme in Hamburg kriegen, als dass die Gegenseite gewählt wird.
Wobei das jetzt für das Gesamtbundestagswahlergebnis wahrscheinlich eh nicht so ausschlaggebend wäre.
Ja gut, aber wenn man in Hamburg hat ja bevölkerungsmäßig hat ja so ungefähr etwas über 2% der deutschen Bevölkerung. Wenn man jetzt 5,1% hat und dann
wird es nur
noch
4,9.
Noch 4,9 werden 4,9 draus, weil Hamburg fehlt. Also so ungefähr ist die Rechnung. Ist jetzt nur mal so hingestellt, ja, aber es kann, wenn es knapp wird, dann hat man ein Problem in Hamburg.
Okay. Wie gesagt, mir ist das alles relativ egal, wie das jetzt mit der Bundestagswahl sowieso dann passieren wird. Das wird man alles sehen. Da werden wir dann im nächsten Jahr drüber reden. Das war's. Also, kurz noch nach Frankreich. Da sind ja auch noch lustige Sachen passiert, wenn du da vielleicht kurz noch was zu sagen möchtest.
Genau, da gibt es jetzt einen neuen Premierminister, François Bayrou. Ein Zentrist, der sozusagen, den die Leute schon aus der Charles de Gaulle-Zeit kennen. Also wir wissen, der abgewählte Ministerpräsident, Herr Barnier, ist Jahrgang 1951, also wohlgemerkt Friedrich Merz plus 4 Jahre, muss man es immer dazu sagen. Und sein Nachfolger Bayrou ist derselbe Jahrgang. Also da Jugend erwach, kann man sagen, genau, in Frankreich. Und dieser Bayrou, also man muss sagen, Barnier war ja Vertreter der Republikaner. Die sind mit 8% in die Nationalversammlung gewählt worden. Da kann man sagen, eine 8%-Partei.
Das ist im Prinzip die Volkspartei, also die ehemaligen Konservativen, das, so, was wir hier als Union bezeichnen.
Genau, die sind noch, die haben eine Fraktionsgemeinschaft mit noch ein paar anderen Splitterparteien, aber sie selber haben 8% gekriegt. Da kann man schon sagen, mit 8% den Kanzler stellen, also Christian Lindner gefällt das.
So.
So, und jetzt hat Macron die Nationalversammlung den rausgeschmissen. Macron musste einen neuen ernennen. Und da gab es die Geschichte, das war letzten Freitag, am Freitag, dem 13. Es war ziemlich klar in den Tagen vorher, dass dieser Bayrou der Nächste sein wird. Und Macron rief den um 5 Uhr morgens an und sagte, guten Morgen, ich habe eine schlechte Nachricht für dich, du wirst es nicht. Sondern es wird der französische Boris Pistorius, nämlich der Verteidigungsminister, der sehr beliebt ist. Das ist irgendwie total absurd, dass in jedem Land die Verteidigungsminister anscheinend die besseren sind. Und trotz, ja, also der wird's. Und Bayrou fuhr daraufhin ganz wutentbrannt in den Élysée-Palast, hat mit Macron geschimpft Und das war so ein bisschen sein Ziehvater, sein liberaler Ziehvater. Also wie gesagt, der ist seit Jahrzehnten in der Politik immer fast was geworden und dann doch nicht. Und schimpfte mit dem und sagte, wenn du mich nicht ernennst, dann geht meine Fraktion, meine Landesgruppe sozusagen oder meine Parteigruppe geht dann aus deiner Fraktion raus. Mhm. In der Nationalversammlung. Er selber ist nicht Teil der Nationalversammlung, ich sag gleich auch warum. Der drohte ihm also mit Abspaltung und dann hatte Macron wohl keine andere Wahl, als ihn doch zu ernennen. Es ist ja alles in Ordnung, wenn man das hinter verschlossenen Türen verhandelt, aber das war natürlich genauso. Es gab die Eilmeldung, er wird es nicht, und dann ein paar Stunden später gab es die Eilmeldung, er wird es doch. Also das kam ganz genauso brühwarm an die Presse. Macron musste sich das gefallen lassen und hat dann diesen Herrn ernannt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel Prozent seine Partei gewählt haben, das waren 4%. Also jetzt ist der Chef einer 4%, auch das gefällt Christian Lindner.
Natürlich.
dass der jetzt Frankreich regiert. Und der Typ regiert nicht nur Frankreich, sondern er regiert auch die schöne Stadt Po. Mhm. Bitte, wir verkneifen uns alle Witze.
Natürlich.
Po kennt man immer aus der Tour de France, da kommt immer die Tour de France vorbei, ist irgendwo im Süden von Frankreich und der wird...
Vermutlich Peaux geschrieben, oder?
Nee, nur so wie Petra. Po.
Ach.
Ja.
Ach, Pau.
Ja.
Ah ja.
Und die, das ist so, in Frankreich war es bis 2017 war es so, dass eigentlich fast jeder Abgeordnete immer auch irgendwo noch Bürgermeister war und so ein Honoratior, der irgendwie Ämter häufte. Und seit 2017 ist das verboten.
Warum?
Naja, damit man, also gerade die Bürgermeister, die ein bisschen in der Peripherie irgendwie an der Landesgrenze Bürgermeister waren, die sind da eben sehr selten in Paris aufgetaucht. Also sozusagen die Sarah Wagenknecht, wie wenn Sarah Wagenknecht jetzt Bürgermeisterin von Saarbrücken wäre, ist jetzt auch nicht so sinnvoll.
Was Oskar Lafontaine ja tatsächlich mal war.
Genau. Aber eben nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Und genau. Das ist eben für Abgeordnete verboten. Und Beru ist nicht Abgeordneter, aber er ist jetzt Ministerpräsident und der darf. Und das hatten wir auch schon mal, dass Chirac in den 70ern ja auch Bürgermeister und Premierminister gleichzeitig war. Und der denkt auch nicht dran, sein Amt abzugeben. Und da gab es auch jetzt, auch in den Medien, am Samstag einen großen Wirbelsturm im Indischen Ozean. Auf einem französischen Gebiet, Mayotte. Man weiß noch gar nicht, was da alles passiert ist. Es gibt also, ist alles zerstört, hunderte Tote. Und gab es eine Krisensitzung der Regierung in Paris und zugeschaltet aus Po, aus dem Rathaus von Po, war der Ministerpräsident, der da wichtigerweise eine Gemeinderatssitzung leitete. Also darauf kann man sich einstellen, immer wenn es wichtig ist, dann fährt er nach Hause und macht da irgendwie im Rathaus sein Ding. Toller Typ. Man freut sich doch als Deutscher, bei uns ging ja in den letzten Monaten auch einiges drunter und drüber, aber die Franzosen können es irgendwie noch ein bisschen stilvoller als wir.
Ja, natürlich, sind ja auch Franzosen, ne?
Ja.
Gut, dann möchte ich im Prinzip fast schon zum Ende der heutigen Folge kommen. Bevor ich euch jetzt ein gesundes neues Jahr und einen guten Rutsch und schöne Weihnachten wünsche, weiß ich natürlich, der Tillmann hat noch ein kleines Schmankerl im Gepäck.
Ich wähle jetzt auch Donald Trump. Nein, das nicht. Aber es gibt, man muss sagen, das ist ja die Grundregel für in jedem Drehbuch oder in jedem Buch oder so. Der schlimmste Bösewicht braucht trotzdem irgendeinen kleinen menschlichen Funken, der ihn interessant macht oder der ihn glaubwürdig macht. Und das ist tatsächlich schwer, bei Donald Trump sowas zu finden, aber den hat er. Denn Donald Trump will jetzt in den USA die Sommerzeit abschaffen. Also für mich ist es, ist ja mein
Was
Lebensthema.
Was ist ja für mich noch unsympathischer macht.
Ja, für mich sind wir, also es ist mein Lebensthema und irgendwann werden wir es hier in der EU auch schaffen, aber in den USA ist es ja, das ist eine der wenigen Sachen, die tatsächlich ja auch Staatssache sind in den USA, also nicht Bundesstaatssache, sondern Gesamtstaatssache. Er könnte das, beziehungsweise der Kongress könnte das und das wäre natürlich auch mal eine gute Sache.
Ja, aber es wird wie in der EU daran scheitern, dass man sich dann nicht einigt, was gilt dann? Du bist für Normalzeit.
Naja, gut, aber in den USA ist es ja noch krasser, das haben wir direkt vor der Wahl mal angesprochen. dass da ja die Zeitzonengrenzen ja nicht nur durch die, also nicht nur entlang der Staatsgrenzen verlaufen, sondern entlang in den Bundesstaaten. Es gibt eine Handvoll Bundesstaaten, die zwei Zeitzonen haben. Obwohl die, so groß sind sie ja dann auch wieder nicht von der Fläche her.
Na, vor allem nicht so breit.
Beziehungsweise also der größte Staat, Alaska, hat halt nur eine, der schafft es, eine Zeitzone zu haben.
Naja, und Kalifornien ist ja auch sehr groß, aber halt wahnsinnig lang. Also ja, ja. Dadurch hast du ja auch nur eine, also sogar nur eine halbe Zeitzone.
Nee, und die beiden Staaten sind es auch nicht, sondern sind die ganz kleinen. Und
ja, ja, klar.
Okay, Florida auch, aber sonst kleine. Und man muss sich immer in Erinnerung rufen, es gibt das zweitgrößte Land der Welt, China. Aus anderen Gründen, weil da die Staatsregierung wahrscheinlich auch jemanden misstrauen würde, der andere Uhren hat. Die haben auch nur eine Zeitzone. Also das geht schon. Das geht schon.
Und darum jetzt nochmal, was ich auch schon ewig erzählt habe, wir hatten in der DDR so in frühen 50er Jahren hier sogar mal Moskauer Zeit.
Ja.
Genau. Es geht alles.
Nee, das nicht in frühen 50er, sondern direkt bei Kriegsende. Also als die kamen, egal. Ja, haben sie ihre Zeit mitgebracht, weil die irgendwie zu faul waren, die Uhren umzustellen. Aber sie haben ja dann tollerweise auch die Uhren der Bevölkerung geklaut. Da gibt es ja auch genau. Die schöne Geschichte, dass, also ihr kennt ja alle dieses Foto von dem Soldaten der Roten Armee auf dem Reichstagsgebäude, wie er die Fahne hieß. Ja. Das ist ja am 30. April offiziell geschehen, 1945. Und zwei Tage später haben sie das Foto nachgestellt mit einem Soldaten. Und das ist das Foto, was man ja überall sieht. Und dummerweise hatte dieser Soldat zwei Uhren an. Weil der hat vorher irgendwas geplündert und diese Gier verleitete ihn dann dazu, zwei Uhren. Und da gibt es einer meiner Lieblingsgags aus einem meiner Lieblingskabaretts, nämlich den Insulanern. Also da war so, da gab es diesen verschiedene Figuren und dieser eine, Herr Kummer, das war der immer nach irgendwo telefonierte und dann sozusagen aktuelle Geschichten am Telefon. Das ist ja später ganz üblich geworden in Kabarettnummern, so Telefonen nach außen reden. Und er hat das mehr oder weniger, oder Günter Neumann hat es mehr oder weniger erfunden. Und Herr Kummer telefonierte und sagte, Mensch, dieser Sputnik, also es war 1957, Sputnik, was die Sowjets inzwischen, die sind ja technisch wirklich zu ganz großen Meisterleistungen in der Lage. Na, können Sie mir eigentlich meine Uhr wieder geben?
So.
So, apropos diesem, Uhr, unsere Zeit ist abgelaufen.
Genau, und ich wünsche dir, Thema, natürlich, wünsche ich schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich vermute, du fährst Weihnachten nicht nach Hause?
Ich bin bereits zu Hause, weil man ist da zu Hause, wo man wohnt. Und nicht da zu Hause, wo irgendwelche Eltern wohnen.
Genau,
ja. Gut. Das nur nochmal, einfach, man ist ja doch korrekt.
Ja. Guten Rutsch ins neue Jahr. Hast du Silvesterveranstaltung oder?
Genau, da habe ich die Veranstaltung in den Chilischoten, kommt alle in Berlin.
Nicht alle, da passen nur 50 Leute rein.
Ja, aber
das kriegen wir schon hin.
Kriegen wir hin, aber es ist, wir machen für Einzelne machen wir noch eine Ausnahme. Für dich persönlich, dich Hörerin, die du das jetzt hörst, machen wir eine Ausnahme. Du darfst noch rein.
Genau, ich bin im Hotel Ratswagen, falls da noch Interesse ist, auch ausverkauft. Egal, und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß, die ihr lächzend vor den Endgeräten sitzt, wir unseren Jahresrückblick. Das ist allerdings Konserve. Also das haben wir auch, das nehmen wir jetzt noch auf. Bis dann, tschüss,
Thema. Bis dann, Sebastian, tschüss.